Der Absteiger. Als Deutschland das erste Mal einen Weltkrieg verlor, die Monarchie zerfiel und die Weimarer Republik unter schweren Wehen das Licht der Welt erblickte, war das Scheitern der Demokratie noch nicht ausgemacht. Gerade unter den Menschen, die anders als Ernst weder unter dem Kaiser privilegiert gewesen, noch durch die Kapitulation so verbittert waren, dass sie ihr Heil im Revanchismus suchten, gab es Millionen, die hofften. Auf eine gerechtere Gesellschaft, ohne Nationalismus, ohne überholte Standes- und Klassenprivilegien, auf Freiheiten und Möglichkeiten, das öffentliche Leben stärker mitzubestimmen als zuvor. Auf Ernst müssen die neuen Verhältnisse nach der Kapitulation des Deutschen Reichs im Wald von Compiègne im November 1918 wie ein Kuhhandel gewirkt haben. Als Kriegsrückkehrer rang er mit der Schmach des Versailler Vertrags, mit dem Deutschland Teile seines Gebietes verlor und zu erheblichen Reparationen verpflichtet wurde. Der Kaiser hatte abgedankt und saß im niederländischen Exil. Die Monarchie war verschwunden, die alten Gewissheiten, die seinen privilegierten Platz in der Gesellschaft bedingt hatten, zerrissen. Die Welt war komplizierter geworden. Die junge Republik balancierte auf einem Drahtseil ohne Auffangnetz. Ihre Vorzüge, ihre Freiheiten kamen vielen Kriegsheimkehrern bedrohlich vor. Sie waren es gewohnt, Menschen zu folgen, die Autorität und Stärke ausstrahlten, klare Linien zogen und einfache Botschaften formulierten. Sie suchten Politiker, die die Schuldigen für die Niederlage im Weltkrieg benennen, das erloschene Reich wieder aufrichten und es zu neuer Größe führen würden. Dachte Ernst genauso? War er nach 4 Jahren im Krieg für die Demokratie von vornherein ein hoffnungsloser Fall? Ich weiß es nicht. Wenn es ein Zeitfenster gab, in dem man seine republikfeindliche, antidemokratische Radikalisierung hätte aufhalten können, dann war es wahrscheinlich sehr klein. Als der junge Veteran im Januar 1919 entlassen wurde, empfing ihn die Heimat herzlich. Der Wehrverein seines Vaters hatte schon während des Kriegs Hilfspakete an die Kirsper Soldaten geschickt. Nun richteten die Mitglieder für Ernst und die übrigen Überlebenden, die in den Ort zurückkehrten, eine Feier aus. Es sollte ein würdiger Schlusspunkt sein für ihre Soldatenzeit, die so ruhmlos zu Ende gegangen war. Ernst fügte sich zunächst nahtlos in die Verhältnisse ein, aus denen er 4,5 Jahre zuvor begeistert in den Krieg aufgebrochen war. Vermutlich musste er das auch, denn der Veteran wurde gebraucht. Als er wieder ins väterliche Geschäft einstieg und seine berufliche Ausbildung fortsetzte, waren 3 seiner Brüder schon gestorben. Hugo, der Älteste, erlag am 11. September 1915 im Kriegslazarett in Vilkaviskis, im heutigen Litauen, den Folgen eines Kopfschusses. Am 23. August 1917 starb Erich Werner daheim, keine 12. Am 9. Juni 1918 folgte ihm Fritz, 17 Jahre alt. Warum der Tod ihrem Leben so früh ein Ende setzte, dazu machen die Traueranzeigen in der Lokalzeitung keine konkreten Angaben. Es wäre kein Wunder, wenn auch sie dem Weltkrieg zum Opfer gefallen wären, denn nach 3 Jahren der Seeblockade, einem erbitterten Winter und einer sich ankündigenden katastrophal schlechten Ernte hungerten 1917 bereits Millionen Deutsche. Infektionskrankheiten wie Grippe und Tuberkulose fanden in den geschwächten Menschen leichte Opfer. 700.000 Deutsche sollten während des Ersten Weltkrieges an den Folgen von Hunger und Unterernährung sterben. Viele weitere folgten ihnen noch, als die Waffen bereits schwiegen. Peter Friedrich Hemiker setzte nach dem Tod 3 Söhne alles daran, seinen Zweit- und Drittgeborenen rasch auf größere Aufgaben vorzubereiten. Theodor Walter wurde zum Hochbauer ausgebildet, Ernst zum Tiefbauer. Nach ein paar Monaten zwischen Mörtel und Holzlatten besuchte er ab Oktober 1919 die staatliche preußische Baugewerkschule zu Höxter. Dort legte Ernst 2 Jahre später sein Staatsexamen als Techniker in der Fachrichtung Tiefbau ab. So schlecht wie auf der Oberrealschule waren seine Noten dort nicht mehr, aber in den Himmel wuchsen die Leistungen auch jetzt nicht. Sein Abschlusszeugnis deutet weder auf ausgeprägten Lerneifer noch auf übergroße Faulheit hin. Ernst war Mittelmaß. Aber bald schon kollidierte das schnöde Büffeln in Fächern wie Baustofflehre, Nivellieren und Eisenbahnbau mit seinem Verlangen, anderen Interessen nachzugehen. Das Frühjahr 1920 lieferte Ernst dafür eine Steilvorlage. Die junge Republik stand unter Druck. Die Siegermächte pochten darauf, dass Deutschland gemäß einer Bestimmung des Versailler Vertrags die Zahl seiner Soldaten bis zum Jahresende auf 100.000 reduzieren und die in den freiwilligen Verbänden organisierten Freikorps auflösen sollte. Für die Regierung stellte das ein gewaltiges Problem dar, da zu jener Zeit in der jungen Reichswehr und in den zahlreichen Freikorps noch deutlich mehr Truppenteile organisiert waren. Nachdem Rechtsextreme um die Verschwörer Wolfgang Kapp und Walter von Lüttwitz vergeblich versucht hatten, die amtierende Regierung zu stürzen, entbrannte im März im Ruhrgebiet ein Aufstand, in dessen Folge Zehntausende Arbeiter der Roten Ruhrarmee die Kontrolle über Teile von Deutschlands industrieller Herzkammer übernahmen. Ihnen stellten sich Reichswehr- und Freikorpseinheiten entgegen, darunter wohl auch solche, die kurz zuvor noch den Putsch unterstützt hatten. Es dauerte nur wenige Tage, bis die Reichswehr wieder die Oberhand gewann. Dabei sollen die Kämpfe Augenzeugenberichten zufolge äußerst grausam gewesen sein. Und das heißt etwas in den Augen einer Gesellschaft, hinter der vier Kriegsjahre lagen, wie es sie in der Geschichte der Menschheit zuvor noch nicht gegeben hatte. Allein auf deutscher Seite waren 2 Millionen Soldaten gefallen. 2,7 Millionen physisch und psychisch versehrte Veteranen, viele von ihnen schrecklich entstellt oder verstümmelt, waren zurückgekehrt. Die Erfahrungen der Heimgekehrten aus den Schützengräben und Bombenkratern trafen auf die der Daheimgebliebenen, die gezeichnet waren von Hunger, Krankheit und Entbehrung. Leid waren die Heimgekehrten und die Bewohner des Ruhrgebietes also durchaus gewohnt, als dort die Kämpfe ausbrachen. Nicht aber Standgerichte und Massenerschießungen, die sich gegen Mitbürger richteten. Ein Alleinstellungsmerkmal waren solche Aktionen damals nicht. Es gab sie auch in anderen Teilen Europas. Doch aus heutiger Sicht wirkt das Ganze wie eine erste Übung für das Grauen, mit dem die Nazis große Teile des Kontinents überziehen sollten. Der Boden war schon bereitet. Auf den Helmen mancher Freikorpssoldaten prangten bereits Hakenkreuze, die zum Symbol des Dritten Reichs werden sollten. Begann hier Ernsts Weg zum Täter? Schoss er, der im Krieg nicht mehr kämpfen durfte, auf Landsleute? Vielleicht sogar auf solche, die sich schon ergeben hatten? Oder fuhr er wieder nur ranghohe Offiziere durch die Gegend? »Am Ruhrkampf nahm ich aktiv teil«, schrieb Ernst später in einem Lebenslauf für die Stadt Lüdenscheid. Der Rest ist Schweigen. Spätestens zu jener Zeit scheinen sich Militarismus und Nationalismus bei Ernst zu einem Amalgam verfestigt zu haben. Als der letzte Schuss im Ruhrkampf noch nicht gefallen war, erlag Ernsts Vater, der Bauunternehmer, der Tuberkulose. Der Ablauf der Beerdigung 3 Tage später lief standesgemäß ab, unter großer Beteiligung, wie es in der Lokalzeitung hieß. Der hiesige Wehrverein, Feuerwehrverein, die Sanitätskolonne und der Gesangsverein gaben dem Verblichenen das letzte Geleit und ihre Fahnen an der Gruft den letzten Gruß. Bei der Trauerandacht spielte die Kapelle den Choral »Jesus, meine Zuversicht«. »Ein guter Mann sei zu Grabe getragen worden«, rief der Schreiber Peter Friedrich nach, »aber seiner Familie war er mehr.« Den Druck, nun rascher als geplant in die großen Fußstapfen ihres Vaters treten zu müssen, haben Theodor Walter und Ernst sicher gespürt. Mein Großvater aber wandte sich, noch in Höxter, zunächst dem Jungdeutschen Orden zu, einem elitär-antijüdischen Bund, dessen Hochmeister, ein früherer Freikorpsführer, die sittliche Wiedergeburt des deutschen Volkes anstrebte. Elitär, nationalistisch und mit mittelalterlicher Folklore. Solche Elemente waren schon 10 Jahre zuvor in den Wehrvereinen zu finden gewesen. In der zweitgrößten Organisation ihrer Art, dem Deutschen Wehrverein, sehnte man sich nach der Wiedergeburt einer mittelalterlichen Gemeinschaft. Es ging um mehr als nur das Heer aufzurüsten und kriegsfähig zu werden. Die Vereine sahen die deutsche Kultur als überlegen an. Völkisches und nationalistisches Gedankengut förderten sie und auch rassistische und antisemitische Untertöne schwangen mancherorts von Anfang an mit. Freilich führte der Erste Weltkrieg dazu, dass die zurückkehrenden Soldaten, wie auch die Männergenerationen, die ohne Fronterfahrung mit der Last der Niederlage nach ihnen aufwuchs, ihre Ziele radikaler verfolgten als die Wehrvereine, deren Ende mit der Kapitulation besiegelt war. Der Jungdeutsche Orden war eine Konsequenz dieser Radikalisierung. Er bot einen Ideologie-Cocktail ganz nach dem Geschmack von Männern wie Ernst. In seiner Heimat fand er schon bald reichlich Abnehmer, mit Ernst als Mundschenk. Er war es, der in Kirspe und in den Nachbarstädten neue Bruderschaften gründete und ihnen die ersten 3 Jahre als Großmeister vorstand. Die Saat ging auf. In Kirsper Archiven finden sich aus jener Zeit keine nennenswerten Nachweise, doch die Verhältnisse dürften denen im benachbarten Meinerzhagen sehr ähnlich gewesen sein. So schreibt die Meinerzhagener Stadtarchivarin Ira Sesolak-Hölzer, dass die dortige Ortsgruppe des Jungdeutschen Ordens, die Ernst einige Monate zuvor mit ins Leben gerufen hatte, 1922 bereits über 100 Mitglieder verfügte. Ein Wegbereiter der Nationalsozialisten sei der Orden in der Nachbarstadt gewesen, so die Historikerin. Unter seinem Einfluss habe sich die Stimmung damals selbst in unpolitischen Vereinen gewandelt. Die Protokollbücher seien voll von Klagen gewesen, dass die politische Zwietracht das Miteinander gestört habe. Aufrufe, zur Vernunft zu kommen und die Propaganda zu unterlassen, seien verhallt. So hätten Deutschnationalismus, völkische Strömungen und Antisemitismus in manchem Verein die Oberhand gewonnen, und erste jüdische Mitglieder hätten unter Anfeindungen zu leiden begonnen. Warum schürte Ernst den Hass in seiner Heimat? Auf mich wirkt er in jener Zeit wie ein geltungssüchtiger Ideologe, der ständig die Dosis erhöhen musste, um den nächsten Kick zu bekommen. Vielleicht spielte auch der Tod eine Rolle, der die Familie weiterhin verfolgte. Als Ernst gerade ein paar Wochen aus Höxter zurück war, musste sein jüngster Bruder Kurt ins Kreiskrankenhaus nach Lüdenscheid. Dort starb der Junge, der gerade erst 6 Jahre alt war. 3 Tage später folgte ihm seine Schwester Adeline Hedwig, genannt Hede, kaum verheiratet, im Alter von 23 Jahren. Im darauffolgenden Jahr starb auch noch Ernsts älterer Bruder Walter, der Hochbauer. Damit wurde Ernst allein für das Familienunternehmen verantwortlich. Die Kölnische Zeitung veröffentlichte am 24. Juni des Jahres einen Handelsregistereintrag des preußischen Amtsgerichts, aus dem hervorgeht, dass Ernst spätestens von dort an das Geschäft allein weiterführte. Die wirtschaftliche Lage war schon ohne den Tod des Bruders und Mitgesellschafters schwierig genug gewesen. Die Inflation galoppierte im Jahr 1923 von Rekord zu Rekord. Dabei vernichtete sie zunächst die Ersparnisse von Millionen Menschen und machte schließlich das Geld als Tauschmittel funktionsunfähig. Der 1000-Markschein, im Jahr zuvor noch der wertvollste, war nun ein Staubkorn im Wind. 100 Billionen Mark betrug der Wert der größten Banknote am Ende. Die Reallöhne stürzten ab. Die Versorgungslage wurde immer dramatischer. Sollten Ernst und seine Familie noch über nennenswerte Vermögensreserven verfügt haben, dürften sie im Zuge der Hyperinflation bedeutungslos geworden sein. Auslöser der Misere war eine Ereigniskaskade gewesen, die mit der Verzögerung deutscher Reparationszahlungen begann, sich 1923 mit der Besetzung des Ruhrgebiets durch belgische und französische Truppen fortsetzte und in einem Generalstreik gipfelte, der die Wirtschaft lahmlegte. Doch damit nicht genug. Aufstände erschütterten die Republik. Auch ein gewisser Adolf Hitler versuchte im selben Jahr mit einem Putsch erstmals die Macht an sich zu reißen. Die Zeiten waren schwierig und unruhig. Viele Menschen waren damit ausgelastet, ihre Familien zu versorgen und das Geld, das sie täglich erhielten, auszugeben, bevor es nur noch die Hälfte wert war. Ernst nahm sich dennoch die Zeit für zusätzliches Engagement. Neben seiner Rolle als Kraftzentrum im schnell wachsenden Jungdeutschen Orden heuerte er als Fahrer des Grenzschutzes an. Wenig später ließ er sich dann auch noch als führendes Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr wählen. Nicht immer war sein Engagement Vereinsmeierei und patriotischen Gefühlen allein geschuldet. Bei der Arbeitsgemeinschaft für ein Kriegerdenkmal in Kirspe-Bahnhof ging es ihm auch ums Geld. Sie war noch von dem Wehrverein angestoßen worden, den sein Vater einst gegründet hatte. In der Hagener Zeitung vom 12. September 1925 schrieben mehrere Kirsper Bürger, die Vergabe der Erdarbeiten für das Denkmal habe ein Ausschuss aus 3 Leuten übernommen, von denen einer Ernst selbst gewesen sei. Für das Denkmal und die übrigen Arbeiten habe es nicht mal eine Ausschreibung gegeben. Beide Aufträge gingen direkt an Ernst. Da sei mit verdeckten Karten gespielt worden. An Ernst perlte der Vorwurf der Kungelei vermutlich ab. Ein Bild in einem Heimatbuch zeigt die Männer der Arbeitsgemeinschaft zum Bau des Ehrenmals in Kirspe-Bahnhof nach dessen Errichtung. Im Mittelpunkt steht Ernst, kahler Kopf, in Hemd und Weste, den Ellenbogen locker auf eine Schaufel gestützt, den Blick selbstsicher in die Kamera gerichtet. Gab es auch eine andere Seite meines Großvaters als den nationalistischen, elitären und kungelnden Kriegsheimkehrer? Einen Ernst, der um seine gestorbenen Geschwister weinte, der sich Sorgen machte um das Auskommen seiner Arbeiter in der Hyperinflation und der zärtliche Gefühle empfand, ja, bedingungslos liebte? Wenn jemand diese Frage hätte beantworten können, dann Lieselotte Siegel. Zu jener Zeit war sie ein junges Mädchen mit feinen, blonden Haaren und aus gutem Hause. Ernst soll, so heißt es in der Familie, schon ein Auge auf sie geworfen haben, als sie noch als Konfirmandin auf der Kirchbank saß. Wie sie zueinander fanden, weiß ich nicht. Aber als sie sich 1924 verlobten, war sie 16 Jahre alt, er 28. Die große Liebe? Daran hat zumindest später in der Familie niemals jemand Zweifel gehegt. Inniglich habe er seine Lilo geliebt, sagte selbst mein Vater anerkennend, dem sonst nie ein positives Wort zum alten Ernst über die Lippen kam. Meine Erinnerungen an sie sind nur vage. Ich rieche noch den Duft von Meerrettichfleisch, der oben durch ihre Wohnung zog. Sie stand in der Küche, die grauen Haare hochgesteckt, mit feinen Strähnen. Ich lief auf sie zu mit meinen knapp 3 Jahren und gegen ihre Knie. Zum Hochnehmen fehlte ihr da bereits die Kraft. »Du rennst mich ja um«, rief sie und lachte herzlich dabei. Kurze Zeit später war sie tot. Fröhlich und beliebt muss sie gewesen sein. Ihre Kaffeekränzchen waren unter den Damen der Kirsper Oberschicht eine Institution. Mein Vater fühlte sich ihr tief verbunden, genauso wie meine Mutter später. Aber Lilo trug auch ihre Narben mit sich herum. Ihr Vater war ein notorischer Fremdgeher gewesen und hatte die Familie oft im Stich gelassen. In Krefeld, wo die Familie mit ihren 2 Töchtern zwischenzeitlich wohnte, so erzählte es Lilo meiner Mutter, hätten 2 Mäntel im Flur nebeneinander gehangen. Den einen habe er zur Arbeit angezogen, den anderen, wenn er zu fremden Frauen gegangen sei. Ernst bot meiner Großmutter die Stabilität, die sie suchte, war halb Mann, halb Vaterfigur. Eine Beziehung auf Augenhöhe wurde daraus nie. 2 Jahre nach der Verlobung folgte die Heirat, die erste Tochter 1929. Für Ernst selbst war zu jener Zeit an Stabilität nichts mehr übrig. Die alte Welt, in der er wie selbstverständlich oben aufgelebt hatte, existierte nicht mehr. Die Weimarer Republik schien auf die Beine zu kommen, während ihm der Boden unter den Füßen wegrutschte. Die letzten überlieferten Lebenszeichen seines Bauunternehmens stammen aus dem Herbst des Jahres 1927. Für einen Flugtag in Kirspe am 25. September firmierte die Firma noch einmal als Sponsor auf einem Werbeplakat. Wenige Monate später aber war Ernst ruiniert. Der Deutsche Reichsanzeiger notierte den Offenbarungseid vom 9. Januar 1928 minutiös. Über das Vermögen des Bauunternehmers Ernst Hemiker zu Kirspe Bahnhof ist heute, 14.42 Uhr, der Konkurs eröffnet. Der Konkursverwalter wurde benannt und auch die erste Sitzung der Gläubiger öffentlich gemacht. Damit nicht genug. Das Amtsgericht verhängte über Ernst auch einen offenen Arrest, schränkte also für 2 Monate seine Bewegungsfreiheit ein. Um selbst in so einer Situation nicht an sich zu zweifeln, braucht es ein unerschütterliches Selbstbewusstsein. Als Soldat? Geschlagen. Als Bauunternehmer? Konkurs. Die heimische Villa? Vor dem Verkauf. Die Berufsaussichten? Trübe. Ernst war am Boden. Schutz bot ihm lediglich sein ideologisches Korsett. Sein Hass auf alles Neue, Offene und Freiheitliche dürfte sich in jener Zeit noch verfestigt haben. Nicht nur auf Kommunisten, Sozialisten und Juden, die er schon nach dem Weltkrieg offenbar als Gegner ausgemacht hatte, nein, auch auf all diejenigen, die die junge Demokratie gut hießen und die Freiheiten lieben lernten. Der Niedergang Deutschlands und der persönliche Abstieg waren für Ernst wohl zwei Seiten derselben Medaille. Sie bildeten ein wirkungsmächtiges Narrativ, das ihn von jedem Versagen freisprach und die Schuldigen gleich mitlieferte.